Lass das Band laufen. Let the music play.
Seit ABBA oder Madonna?
Ich weiß das gar nicht mehr. Schon so lange her.
Um Gottes Willen, ja, vor meiner Zeit. Herzlich willkommen zum Datenschutz-Talk, eurem wöchentlichen Datenschutz-Update. Mein Name ist Gregor Wortberg und ich bin dieser Woche auch nicht allein. Bei mir ist
Lothar Szymanowski. Grüße dich, Gregor.
Und wir wollen in dieser Woche euch wieder die Datenschutzneuigkeiten vorstellen. Redaktionsschluss heute am 28.06. ist wie immer 10 Uhr gewesen und wir haben bunte Themen mitgebracht. Welche Themen sind bei dir dabei, Lothar?
Ja, Gregor, bei mir haben es auf die Liste geschafft, Neuigkeiten zum Thema der Vorratsdatenspeicherung. Des Weiteren haben wir ein Bußgeld aus Schweden und zu guter Letzt berichte ich über Sicherheitsmaßnahmen oder fehlenden Sicherheitsmaßnahmen bei der elektronischen Patientenakte.
Wunderbar. Ich habe auch eine Diskussion mitgebracht rund um das Thema automatische Gesichtserkennung im Kontext der BDSG-Novelle. Und ein Bußgeld aus Italien gibt's auch noch nach unerlaubten Werbeanrufen. Dann lass uns loslegen.
Genau. Ja, die Vorratsdatenspeicherung ist auch so ein Thema, was immer mal wieder hochkommt. Also wir hatten ja schon einige Meldungen und Folgen zu diesem Thema gemacht, ist aber auch wieder sehr aktuell geworden. Wir hatten vor ein paar Tagen die Innenministerkonferenz in Potsdam und dort ist das Thema wieder aufgekommen. Heise berichtet davon, dass nach Informationen der Innenministerkonferenz der Druck auf die Bundesregierung bezüglich der anlasslosen Vorratsdatenspeicherung für IP-Adressen und für entsprechende Ports erhöht werden soll. Der Innenminister von Brandenburg, Michael Stübgen, wird auch diesbezüglich zitiert, dass die Vorratsdatenspeicherung von IP-Adressen endlich eingeführt werden soll, und zwar im Zusammenhang und mit dem Ziel, eine bessere Strafverfolgung zu generieren und ganz explizit Kinder vor Gewalttaten und weiteren Straftaten zu schützen. Interessant dabei ist, dass die Innenministerkonferenz das Quick-Freeze-Verfahren von Telekommunikationsdaten für unzureichend einschätzt. Wenn keine Daten vorrätig sind, kann auch nichts eingefroren werden. Und es wird sogar angedeutet, dass nach Meinung der Innenministerkonferenz auch der Europäische Gerichtshof sich auch bereit erklärt hat, dieser Vorratsdatenspeicherung sich bereit zu erklären. Allerdings ist das ein bisschen ja mit Vorsicht zu genießen, denn die neuesten Urteile des EuGH gehen tatsächlich in die Richtung, dass zum Schutz der nationalen Sicherheit, zur Bekämpfung schwerer Kriminalität und auch zur Abwehr von schwerwiegenden Bedrohungen der öffentlichen Sicherheit für einen auf das absolute notwendige beschränkte Zeitraum zulässig wäre. In dem Zusammenhang sei auch erwähnt, dass es eine Uneinigkeit gibt zwischen Marco Buschmann, unserem Bundesjustizminister, und unserer Innenministerin Frau Faeser. Herr Buschmann hält das Einfrieren von Verkehrsdaten im Verdachtsfall für rechtssicher, zielführend und grundrechtsschonend. Und Frau Faeser vertritt dagegen die anlasslose Speicherung von IP-Adressen und Portnummern für das angemessene Mittel. Ja, also da ist die Diskussion noch längst nicht abgeschlossen. Darüber hinaus als Resultat der Innenministerkonferenz geht hervor, dass das Cybermobbing zukünftig doch als Straftatbestand festgestellt werden kann. Und dazu ist die Justizministerkonferenz aufgefordert worden, den Vorgang zu prüfen, ob bestehende Strafvorschriften angepasst werden müssen. Was sagst du dazu, Gregor?
Es bringt viel Feuer mit sich. Wir haben mehrfach darüber berichtet und es ist ja seit einigen Jahren schon immer wieder, ob jetzt gerichtlich, in der Politik oder einfach auch in der Gesellschaft, immer wieder eine Diskussion ein und immer wieder ein Platz sein. Und das wird wahrscheinlich auch nicht enden, selbst wenn da mal eine Regelung getroffen wird.
Das ist richtig, genau. Und der Umfang ist natürlich ja sehr stark im Fokus, ne? Also wenn man sich vorstellt, dass man selber auch als Privatperson oder im geschäftlichen Kontext ständig aufgezeichnet wird und dass die Daten zur Verfügung stehen, da wird einem schon mulmig, ne? Ich auf der anderen Seite, ich verstehe auch die Strafverfolgungsansätze, ne, auf jeden Fall, da gilt es tatsächlich einen Konsens zu finden. Ich bin gespannt, wie es weitergeht.
Eine fortlaufende Diskussion, das passt ja auch zu meinem nächsten Thema. Und zwar ist das Thema der automatischen Gesichtserkennung im öffentlichen Raum. Das hat jetzt gerade noch mal ein bisschen Fahrt aufgenommen im Kontext einer Anhörung, die im Bundestag stattgefunden hat, wie Heise Online dieser Woche auch berichtet hat. Und konkret sei da von mehreren Seiten gefordert worden, dass es da auch noch mal ein Verbot geben soll, was halt möglichst in der BDSG-Novelle als potenziellen Ort dann auch verankert werden könne. Das ganze Thema, so auch Heise nochmal, hat ja bei den Verhandlungen über die KI-Verordnung auch schon ein gewisses Feuer gehabt und ist auch ein heißes Eisen gewesen, so heißt es ja auch in dem Artikel, haben wir auch alle mitbekommen. Letztlich ist es ja nicht verboten worden, sondern mit zeitlich und örtlich begrenzten Rahmen ermöglicht worden. Eine Regelung gibt es dazu in Deutschland ja noch nicht. Interessant ist, dass diese Forderung der Aufnahme eines Verbots nicht nur vom Chaos Computer Club und der Gesellschaft für Freiheitsrechte kommt, sondern auch ein Staatsrechtler der Akademie der Polizei in Hamburg keine verfassungsrechtlichen Bedenken gegen ein Verbot äußerte. Mehrere Fälle sind da ja auch in der Vergangenheit schon bekannt geworden im Rahmen der Polizeiarbeit, sagen wir aus der Polizei Sachsen oder Niedersachsen, wo ja zum Beispiel also in Sachsen PAS eingesetzt wurde als eigene Überwachungstaktik. Und bisher gibt es in der Polizeiarbeit so ein bisschen die Maßgabe, es ist verboten, solange es nicht erlaubt ist. Und die Diskussion geht halt in die Richtung, dass sofern das halt nicht ausreiche, da eine gesetzliche Verankerung erforderlich sei, auch im Kontext des Rechts auf informationelle Selbstbestimmung. Eine weitere Diskussion ist im Rahmen der Anhörung auch noch fortgeführt worden. Der Chaos Computer Club forderte da auch nochmal eine Sanktionierungsmöglichkeit der Behörden, um da bei Verstößen natürlich auch nochmal wirksam tätig werden zu können.
Eine mega wichtige Information. Also ich finde das echt unglaublich wichtig, ne? Gerade für die Gesichtserkennung, Möglichkeiten über KI-Funktionalitäten mit solchen Systemen umzugehen. Und man sieht es ja aus den letzten Beispielen, welche Ausmaße das annehmen kann, ne, in den Anfängen. Also ich finde es schon sehr, sehr wichtig, ne, dass da Bezug genommen wird. Obwohl ich finde es auch bemerkenswert, ne, dass in dem aktuellen Entwurf zum neuen BDSG das überhaupt nicht beinhaltet war, ne? Und dass da sich im Vorfeld offensichtlich noch keine Gedanken gemacht wurden. Auf der anderen Seite, ich finde es auch gut, ne, dass bei solchen Anhörungen solche Clubs wie der Chaos Computer Club auch mit einbezogen werden und dass man offensichtlich denen auch zuhört, ne?
Ja, definitiv. Ich meine, vor allem, weil ja auch eigentlich so, sei es auch in dem Artikel, die Bundesregierung da jetzt gar keine Absicht hat, das wirklich zu nutzen in den Möglichkeiten. Und gerade dann sollten dann ja auch Regelungen getroffen werden, damit es auch wirklich unterbunden wird.
Absolut, absolut. Kommen wir zur nächsten Meldung. Und zwar schauen wir uns ein Bußgeld an aus Schweden. Die schwedische Datenschutzaufsicht hat gegen die Avanza Bank ein Bußgeld in Höhe von umgerechnet 1,3 Millionen Euro verhängt. Grund dafür ist, dass die Bank auf ihrer Webseite und in ihrer App ein sogenanntes Metapixel verwendet hat. Metapixel ist der Nachfolger vom Facebook-Pixel. Und durch dieses Pixel sind Informationen wie Wertpapierbestände, Kontonummern der Kunden und auch, ich glaube, Sozialversicherungsangaben an Meta übermittelt worden. Die Meldung von Avanza diesbezüglich lautet, dass von November 2019 bis einschließlich Juni 2021 personenbezogene Daten von ungefähr bis zu 1 Million Personen irrtümlich an Meta übermittelt wurden. Die Untersuchung des Vorfalls durch die schwedische Datenschutzaufsicht ergab, dass die Bank das Analysetool Facebook Pixel von Meta sowohl auf seiner Webseite als auch in der App verwendet hat und das Ganze falsch konfiguriert hat oder fehlkonfiguriert hat. Sie wollten neue Funktionen testen, was dann dazu geführt hat, dass die Daten veröffentlicht worden sind. Laut der Aufsichtsbehörde hat die Bank damit deutlich gegen die Datenschutzgrundverordnung verstoßen, da sie kein angemessenes Sicherheitsniveau durch geeignete technische und organisatorische Maßnahmen erzielt hat. Also mal ein teures Bußgeld für einen kleinen Konfigurationsfehler.
Wäre jetzt interessant, ob das noch Auswirkungen auf die personalisierte Werbung hatte, der betroffenen Nutzer.
Das stimmt, das stimmt.
Ich bin auf einmal die Werbung für die nächste Vermögensberatung oder ähnliches. Das ist ja eher ein Versehen gewesen, würde ich mal behaupten, so in dem Gesamtkontext, oder?
Ich denke mal, also ja, das sieht so nach Versehen aus.
Konfigurationsfehler.
Ich vermute, dass das ganze Bußgeld tatsächlich die Dimension, ne, gerechtfertigt hat oder respektiert hat, ne, dass das jetzt nicht unerhebliche Datenkategorien waren und auch kein unerheblicher Umfang, ne, mit 1 Million Usern. Ne?
Kein Versehen, sondern eher Vorsatz, würde ich dem italienischen Unternehmen Eni Plenitude da jetzt mal frei unterstellen, beziehungsweise das spiegelt sich in dem Bußgeld auch wieder, was von der italienischen Datenschutzaufsichtsbehörde ausgesprochen wurde. Eni Plenitude ist ein Unternehmen, welches im Verkauf und Marketing von Gas und Strom für Haushalte tätig ist in Italien. Und die sind im Telemarketing fleißig aktiv. Das heißt, die kontaktieren telefonisch, naja, Interessenten, Kunden, wie auch immer. Vornehmlich, das wissen wir ja alle, sollte man das natürlich auf Basis, wenn man werblich aktiv ist, auf Basis einer Einwilligung tun. Der Aufsichtsbehörde in Italien sind 107 Meldungen und 8 Beschwerden gegenüber dem Unternehmen bekannt geworden oder ist an sie herangetreten worden. Und in den Fällen sind Werbeanrufe ohne Einwilligung der Anrufen durchgeführt worden. Noch besser, die Telefonnummern standen zum Teil im nationalen Nicht-Anrufsregister. Also ein explizites Werbeverbot gab es auch schon. Das heißt, dass da was schief läuft, ist dann wohl offensichtlich. Noch besser finde ich es dann, dass die Untersuchung ergab, dass von 747 abgeschlossenen Verträgen in dem beobachteten Zeitraum 657 Stück aus illegalen Kontakten entstanden sind. Das ist, ich habe es jetzt prozentual nicht ausgerechnet, aber es ist viel.
Es ist viel.
Und ja, da darf man sich natürlich nicht beschweren, dass es dann im Endeffekt ein Bußgeld von 6,4 Millionen Euro gibt.
Ja, die haben,
haben wir uns verdient.
Die haben aber auch wirklich nichts dem Zufall überlassen. Also die haben sämtliche Register gezogen, um ordentlich abgewatscht zu werden. Ja. Respekt.
Also das muss man schaffen.
Tatsächlich. Wir kommen zu unserer letzten Meldung für heute. Und zwar geht es um die elektronische Patientenakte, die aktuell sehr stark medial vertreten ist. Dazu hatten wir einen sehr interessanten Bericht von Heise gefunden, wonach, ja klar, die elektronische Patientenakte zusammen mit dem elektronischen Rezept ja als die wesentlichen Elemente angesehen werden, um die Digitalisierung im Gesundheitsbereich voranzutreiben. Allerdings kann man jetzt schon erkennen, der Termin ist festgelegt mit Januar 2025 oder Anfang des Jahres 2025. Es scheint tatsächlich sehr viel Druck in der Veröffentlichung der elektronischen Patientenakte zu sein, um diesen Termin zu halten. Es sind deutliche Abstriche bei der elektronischen Patientenakte schon im Raum. Die werden diskutiert. Und zwar zum einen aus Sicht der Ärzte, aus fachlicher Sicht sind nicht alle Funktionen abgebildet, die die Ärzte sich wünschen. Zum einen, zum anderen aber auch aus Datenschutzsicht und auch aus Sicht der Informationssicherheit. Die scheinen tatsächlich sehr viel Druck dort bei der Veröffentlichung zu haben. Und zwar hat sich Professor Kelber dazu nochmal gemeldet und war auch tatsächlich sehr verwundert und hat auch nicht hinterm Berge gehalten, dass es aus seiner Sicht absolut nicht akzeptabel ist, dass die neue elektronische Patientenakte in ihrer ersten Form keine Möglichkeiten für Bürgerinnen und Bürger gibt, den Zugriff auf die personenbezogenen Daten, auf die Gesundheitsdaten feingranular zu steuern. Das scheint offensichtlich nicht der Fall zu sein und wird sich, so na, Professor Kelber, auch als Fehler herausstellen, ne, der eindeutig das Vertrauen in die elektronische Patientenakte nicht stärken wird. Also Fazit daraus, die elektronische Patientenakte kommt im Januar 2025 und ja, ist in beiden Bereichen, also in der Operationalisierung, aber auch im Datenschutzkontext, noch nicht sehr ausgereift. Wir haben noch ein bisschen Zeit. Es ist ja auch noch ein halbes Jahr zu gehen. Wir sind mal gespannt und wir halten euch auf dem Laufenden dazu.
Ich persönlich bin ganz gespannt, wie das dann noch letztlich so umgesetzt wird, wenn man auch den Digitalisierungsgrad der ein oder anderen Arztpraxis dann noch so bedenkt. Das ist ja das eine Thema oder das andere, das macht sich mir dann auch immer direkt auf.
Genau, den Digitalisierungsgrad und den Datenschutzgrad. Also das ist gerade in den Praxen, die betrieben werden, oftmals auch eine Herausforderung.
Ganz genau. Ja, Luther, man merkt den kommenden Sommer so ein bisschen. Wir sind in dieser Woche mit 5 Nachrichten dabei und das waren sie auch schon für diese Woche. Von daher möchte ich mich bedanken bei dir.
Ja, vielen Dank, Gregor. Es war unsere Premiere, glaube ich.
Es war unsere Premiere.
Es
hat mir sehr viel Spaß gemacht.
Genau. War sehr schön. Vielen, vielen Dank.
Und in diesem Sinne möchte ich euch, liebe Hörerinnen und Hörer, ein schönes Wochenende wünschen, wenn ihr uns am Freitag hört. Ansonsten natürlich einen guten Start in die Woche, falls heute Montag sein sollte. Und in diesem Sinne, bis bald.
Bis bald.